ich glaube, das ist heutzutage noch schwieriger, da einen guten Stil zu finden, als es früher mal war, wo halt Hierarchien klar waren, was jetzt nicht unbedingt besser sein muss, aber das ist heutzutage einfach nicht mehr gewünscht und passt auch oft nicht und passt wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht zu mir, aber man muss halt schon ja da seinen Rhythmus finden, um sich da auch ständig selber weiterzuentwickeln, weil oft ist es so, das plätschert so vor sich hin und man denkt nicht über das große Ganze nach und vor allem nicht über die internen Prozesse, aber solange die nicht sauber sind, wird es nach außen hin ganz schwierig mit der gesamthaften Kommunikation, weil ich sehe unsere Mitarbeitenden jetzt eher als nur den internen Circle von unserer Community, weil die erleben es jeden Tag am meisten und die sollen ja am besten in ihren kleinen Communities, Familien, wie auch immer, erzählen, dass sie eine gute Zeit haben und nach außen tragen, was wir verkörpern wollen und eben nicht sagen, ja, die erzählen immer auf den sozialen Medien, wie geil alles ist, aber intern ist Horror, sodass, ja, das funktioniert dann auch nicht.
Das ist Dr. Nicolas Lutz, einer der Co-Founder von Zappes Bräu und Kölsch Koks. Ein Startup aus Köln, das quasi während der Corona-Pandemie aus der Community für die Community gegründet wurde und diesem Motto mit vielen Aktivitäten und Maßnahmen treu bleibt. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Doppelklick auf das magische und das schon faszinierende, nicht zu verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute geht es um ein, vielleicht sogar nicht nur um ein, sondern um zwei Themen. Aber da schauen wir mal, was sich da so im Gespräch ergibt. Und um das direkt mal vorneweg zu sagen, heute sitzt mir ein Koks-Dealer gegenüber und ein Braumeister. Und was das möglicherweise heißt, ich sehe gerade schon, ich ziehe die Augenbrauen nach oben. Können wir im besten Falle gemeinsam jetzt im Laufe des Gesprächs auflösen? Nein, also lange Rede, kurzer Sinn. Mir sitzt heute der liebe Nicolas Lutz gegenüber und der Nico, so darf ich jetzt sagen, hat zusammen mit Menschen, ich glaube mit einem Partner, ein Unternehmen gegründet, das nennt sich Kölsche Koks und Zackes Bräu. Und wir sprachen gerade schon darüber, ist das eigentlich ein oder sind das eigentlich zwei Unternehmen, um mal direkt so einzusteigen, lieber Nico?
Ja, lieber Stefan, erstmal vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Und tatsächlich sind es mittlerweile zwei Unternehmen, also die Marke Kölsche Koks haben wir herausgelöst aus der Zappes Bräu GmbH in dem Fall, weil wir festgestellt haben, dass Spirituose und Bier einiges gemeinsam haben, aber halt eben nicht alles und dementsprechend wurde das aufgesplittet.
Okay, also so viel schon mal dazu und jetzt gehen wir nochmal tatsächlich so ein bisschen so einen Schritt zurück. Also ich durfte lernen, dass irgendwie zumindest die Ursprungsidee in der Corona-Krise entstanden ist. Auch hier darfst du gerne vielleicht noch ein paar Details dazulegen, ob ich das so richtig abgespeichert habe. Und gleichzeitig, das finde ich ja auch spannend, sitzt mir nämlich ein promovierter Mensch gegenüber und meine Frage ist jetzt quasi zweigespalten. Also entweder war die Corona-Krise so, hat dafür gesorgt, dass ihr so verzweifelt wart, dass ihr überlegt habt, wie kann man das irgendwie mit Alkohol oder sonst irgendwie lösen? Oder war es vielleicht sogar so, dass du gedacht hast, während ich meine Dissertation geschrieben habe, so viel Bier kann man gar nicht brauen, dass man da irgendwie mit klarkommt? Wie möchtest du einsteigen? Also vielleicht habe ich ja auch völligen Quatsch erzählt, aber was war denn, etwas seriöser zu formulieren. Was war der Moment, wo ihr, du gesagt hast, irgendwie wäre das so eine coole Idee, tatsächlich sich da mal etwas näher mit zu beschäftigen?
Ja, mit Corona hast du da ganz recht. Also es war so, ich habe noch in München gewohnt, mittlerweile wieder in Köln. Da habe ich bei einem kleinen großen Automobilbauer namens Bayerische Motorenwerke, kurz BMW, gearbeitet. Und da mussten wir zwischenzeitlich ins Homeoffice gehen, was jetzt anlässlich der Dissertation nicht so dramatisch war, aber es war eben dramatisch langweilig. Und zu der Zeit war mein Kompagnon gerade nach München gekommen, um seine Brauhaustouren auch in München anzubieten. Und auch die haben in so einer Corona-Pandemie gar keinen Spaß gemacht, weil sie nicht stattfinden durften. Und dadurch haben wir uns überlegt, was können wir denn machen, um irgendwie was Cooles umzusetzen. Abends außer halt einfach nur Bier zu trinken. Also haben wir uns überlegt, wir machen erstmal ein eigenes Bier, weil Flaschenbier durfte man zu der Zeit ja noch verkaufen. Und daraufhin haben wir uns dann aber wieder Richtung Köln orientiert, weg aus München und Kölner Umland nach einer Brauerei gesucht, die uns Bier brauen kann. In dem Fall sage ich jetzt Umland, weil die großen Kölschbrauereien hatten da nämlich gar keine Lust drauf, wieder irgendwelchen Spinnern zu erklären, dass es keinen Sinn macht, im kleinen Stil Bier zu brauen, sodass wir dann am Ende noch ein bisschen weiter nach draußen gehen mussten, aber dann kurz vor den Stadttoren fündig geworden sind, weil auch da war das Schicksal sehr ähnlich, Corona-Pandemie, alles war anders. Die Brauerei war gerade fertiggestellt in Köln-Hürth, wie wir sagen, offiziell ein Vorort. Da hat der Braumeister Koltrow gerade seine eigene Brauerei fertig gebaut und wollte die im Samtbrauhaus Biergarten eröffnen. Und jetzt blieben aber die Gäste aus, weil die gar nicht kommen durften, sodass er auch nicht so viel Spaß hatte in dem Moment am Bierbrauen und uns ja mit offenen Armen letztendlich empfangen hat und gesagt hat, ja, wenn ihr euch ausprobieren wollt, mietet euch gerne ein. Und glücklicherweise hatten wir dann noch unseren Braumeister im Gepäck, den wir auch zufällig in München kennengelernt hatten, der dann zu der Zeit im Paulaner Brauhaus eigentlich aktiv war, aber auch wenig zu tun hatte. Und dann kamen einfach irgendwie alle Zutaten für so ein gutes Bier zusammen, sodass wir da fleißig Bier gebraut haben. Erstmal nur einmal, um dann während des ersten Corona-Sommers, wo man wieder zumindest draußen Events machen durfte, das an unsere engsten und liebsten Freunde irgendwie auszuschenken. Und das kam aber so gut an, dass wir direkt gesagt haben, gut, da müssen wir es nochmal machen, weil viele wissen es nicht. Bier braucht mindestens 4 Wochen, eher 6 bis 8 Wochen, bis es wirklich voll gereift ist, sodass man da schon ein bisschen vorausschauen planen muss, wann man wie viel Bier produziert. Und dann kam da eigentlich so eins zum anderen, so dass wir dann weiter Events machen wollten. Dann hat sich da eine Location angeboten, die Wohnstraße 71 in Köln, die jetzt mittlerweile unser, sag ich mal, Flagship Store ist. Dort hat der vorherige Gastronom auch wenig Lust gehabt, weiterzumachen, sodass er eigentlich nur noch an privat vermietet hat und in uns irgendwie eine gute Nachfolge gesehen hat, sodass wir dann statt eines Events gleich einen Mietvertrag unterschrieben haben, der dann aber auch 7 Monate auf Eis lag, sodass wir viel Zeit hatten für den Umbau und auch gar nicht wussten, wann es wirklich wieder losgeht und ob es auch jemals wieder losgeht, war ja auch nicht so ganz klar. Und letztendlich hatten wir dann aber einen sehr guten Start mit der EM 21, wo wir das erste Mal dann eine eigene Gastronomie aufgemacht haben. Und das Ganze war halt sehr stark aus Kundensicht gebaut, weil wir hatten zwar extrem große Erfahrung in der Gastronomie, aber die bestand vor allem darin, vor der Theke was zu können und nicht eben hinter der Theke. Und dementsprechend war es ein holpriger Start, aber mit einem guten Team hat das dann super geklappt. Und dementsprechend, ja, machen wir auch weiterhin Gastronomie, weil das letztendlich so der Ort der Begegnung ist, um Bier und Spirituosen zu verkaufen.
Das hast du gerade so salopp formuliert. Unsere Erfahrung war eher vor der Theke als hinter der Theke. Also ich würde jetzt fast sagen, also ihr habt quasi was aus der Zielgruppe für die Zielgruppe gemacht. Aber ich will noch mal so ein bisschen dabei bleiben, weil, also zum einen habe ich so gehört, irgendwie habt ihr ja offensichtlich gerade am Anfang ziemlich auf Lücke gespielt an der einen oder anderen Stelle, ne? Weil ich meine, da gab es ja durchaus so ein paar Phänomene, die kann man ja so und so lesen. Also wie gehe ich so aus so einer Corona-Krise raus und investiere ja ganz offensichtlich in ein Projekt? Naja, ich weiß gar nicht. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Also war das für euch auch tatsächlich so ein Moment, wo ihr schon mitbekommen habt, wie sehr ihr zum Beispiel auch aus deiner oder eurer Komfortzone raus seid, um da zum Beispiel auch so ein paar unternehmerische Entscheidungen zu treffen, die man jetzt vielleicht nicht rechnen kann, um mal so ein bisschen den Link zu dem Podcast, so Beyond-Momente, wo du vielleicht auch im Nachgang oder ihr im Nachgang sagt, ja, jetzt höre ich, du warst bei einem großen Automobilbauer, da weiß man ja normalerweise, da muss man dann Business Case rechnen, um dann irgendwie Wahrscheinlichkeiten irgendwie abzuleiten, ob das Sinn macht. War das alles so strategisch oder würdest du aus heutiger Sicht sagen, ey du, Alter, ich kann dir sagen, wir haben so viele Sachen gemacht, wo wir im Nachgang den Kopf geschüttelt haben und wir uns eigentlich sicher sind oder eigentlich nur dankbar sind, dass es gut gegangen ist, weil das hätte auch in die andere Richtung gehen können?
Ja, da hast du vollkommen recht. Wir haben sehr viele Sachen ohne Businessplan richtig gemacht. Klar, gab es ein Korsett, was man irgendwo einhalten musste, um nicht nach einem halben Jahr wieder weg zu sein, aber wir haben viele Sachen einfach auch aus eigener Passion gemacht. Beispielsweise ein Sportprogramm während Corona, wo alle entweder zu Hause trainieren mussten oder halt draußen im Freien und auch höchstens zu dritt oder zu viert, wie auch immer. Wir haben halt dann uns dabei gefilmt und daraus ist jetzt quasi erst eine eigene Sport-Community entstanden, dann ein eigenes Bier, was wir Zappes Sport nennen. Und darüber hat sich dann auch entwickelt, dass wir gerne Radausfahrten anbieten. Und ich bin selber dadurch zum Rennradfahren gekommen und es war alles sehr ungeplant. Und heute werden wir dann einfach nur stumpf gefragt, ja, wie macht ihr das mit dem Community-Aufbau? Und ich glaube, das Wort gab es jetzt vor 6 Jahren zwar schon, aber da hat eigentlich noch keiner so richtig darüber geredet. Und wir haben auch nichts dabei gedacht, außer zu sagen, hey, wir müssen ein bisschen mehr anbieten als ein neues Bier, weil Bier gibt es ehrlicherweise in Deutschland schon genug und das auch gut. Und letztendlich war die Innovation eher die, wie wollen wir die Marke gestalten und was machen wir so drumherum, was uns selber Spaß macht, damit es auch authentisch rüberkommt. Dementsprechend haben wir uns dann für Sport entschieden, was gut zu uns passt. Und das machen wir, wie gesagt, bis heute und auch immer noch ohne Business Case. Also alle Radausfahrten sind for free und es gibt danach auch noch ein bisschen aufs Haus. Plus sind auch die Sporteinheiten immer noch gratis, aber nicht umsonst, wie wir sagen. Also dass das ja letztendlich klar irgendwo auf die Marke einzahlt, aber jetzt nicht bewusst ein Business Case ist, den man so durchrechnen kann. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen am Anfang auch wichtig, weil man ansonsten sehr verkopft an so eine Gründung rangeht und man will dann einfach nur irgendwie schnell Geld verdienen, dann ja, verliert man, glaube ich, nach ein paar Monaten oder Jahren die Luft und würde dann nicht einfach mal weitermachen, wenn es auch mal gerade nicht so rosig aussieht. Mhm. Und letztendlich die Finanzierung von so einer Gastronomie ist natürlich upfront gar nicht so einfach, weil man so in der Renovierung meistens doch fast 6-stellig irgendwo reinsteckt, bis alles mal wirklich fertig ist. Und Banken sehen das gar nicht gerne, sodass wir uns da auf einen Crowdlending eingelassen haben, was eigentlich nur eine Sonderform vom Crowdinvesting ist. Und dementsprechend haben wir versucht, möglichst viele Leute auf unsere Reise zu nehmen. Man konnte ab 1.000 Euro investieren und hat dafür 10% Rendite bekommen. Während Corona waren die Zinsen so tief, dass 10% natürlich äußerst lukrativ waren. Einziger Haken oder Vorteil war, dass das in Bier ausgezahlt wurde. Und so hatten wir automatisch die ersten Kunden, die quasi die Kneipe mitfinanziert haben und dementsprechend auch irgendwie eine enge Bindung zu uns aufgebaut haben.
Mhm. Jetzt hast du ja einige Aspekte genannt. Das eine eben, ich glaube auch, also ohne da jetzt so tief drin zu stecken, irgendwie ist ja, ich weiß gar nicht, wie gesagt, wir kommen mal dazu, es ist ja gar nicht nur Bier, aber irgendwie ist es ja dann doch vielleicht originär mal so mit die Grundidee gewesen, ein Bier zu brauen. Wie du schon sagst, ich glaube, wir leben in einem Land, wo man sich irgendwie im Spannungsfeld zwischen totalem Kulturgut und gleichzeitig irgendwie so einem Convenience-Produkt irgendwie bewegt, ne? Und irgendwie ist es fast, finde ich zumindest, manchmal so, also fast irgendwie bist du an so der identitätsstiftenden Dimension unterwegs, wenn es um Bier geht. Und jetzt kommt meine Frage eben, um jetzt da nochmal so den Link hinzukriegen, weil zumindest ja beim ersten Hinschauen, okay, das ist ein Bier, das ist offensichtlich ein Pilz und dann in Köln und dann irgendwie so im, sag ich mal, in der Hochburg von Kölsch und Co. und so weiter überhaupt irgendwie einen Pilz anzubieten, ist das nicht schon totaler Bierfrevel?
Ja, könnte man so meinen, war auch die Meinung von vielen Leuten in unserem Umfeld, ob wir jetzt völlig übergeschnappt wären, warum wir nicht einfach einen Kölsch machen würden. Dann war aber die klare Antwort darauf, davon gibt es ja hier schon genug und ganz viele Zugezogene, das sind halt in Köln mal über 50% und dann vor allem jüngere Leute, die sind halt eben nicht mit Kölsch aufgewachsen, sondern kommen aus NRW und sind mit Pilz aufgewachsen und da gibt es ja aber kein lokales Angebot. Sprich, auch wenige Kneipen bieten überhaupt Pilz vom Fass an, weil ne, immer sehr schmaler Grad, ob man das überhaupt darf. Genau wie so ein Außenstehender wie du jetzt sagt, ja, Pilz in Köln darfst du eigentlich gar nicht trinken oder aussprechen, das Wort. So eng sehen die meisten das gar nicht. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen anders sein. Außerdem kommen wir aus dem Umland und trinken nun mal gerne einen Pilz. Bieten mittlerweile auch ein helles an, weil wir sind irgendwie frei von diesen Konventionen, dass wir uns da an alles halten müssen, was die Kölschbrauer halt eben machen sollten. Und dementsprechend sind wir einfach nur die Alternative für jemanden, der jetzt gerade eben mal Lust auf ein anderes Bier hat oder eine andere Biersorte. Und ich glaube, das war dann im Endeffekt eine sehr schöne Nische und eben kein Frevel, wie du jetzt sagst, sondern gesunde Ergänzung.
Ja, ich habe das Wort Bierfrevel eigentlich nur benutzt, weil das ja tatsächlich so ein geflügeltes Wort an der anderen Stelle ist. Bisschen mit Augenzwinkern, aber ich will nochmal bleiben, wo du auch sagst, also frei von Konventionen. Irgendwie, das habe ich auch verstanden, so frei von Konventionen ist zwar so ein totaler No-Brainer, aber irgendwie habe ich verstanden, Und das ist jetzt meine Frage, ist es überhaupt nur in so einem, ich weiß gar nicht, verteilten Markt wie Brauereien, also gefühlt ist für mich das irgendwie ein Markt, der ist total belegt. Also da gibt es die großen Tanker, keine Ahnung, wahrscheinlich so internationalen Konzerne, die sind so als Multibrand unterwegs und kaufen irgendwie alles auf, was irgendwie nicht schnell genug irgendwie selber irgendwie überlebensfähig ist. Und jetzt startet ihr da. Ist dann sowas so frei von Konventionen nicht nur Teil einer Marketingstrategie, sondern muss Teil irgendwie von der DNA sein, um überhaupt sowas zu machen?
Ja, mit Sicherheit. Also letztendlich, rückblickend können wir sagen, wir haben es richtig gemacht, sage ich mal, weil wir sind ja noch da. Mhm. Und viele haben am Anfang gesagt, gib denen mal ein Jährchen, dann sind die wieder weg, weil man dann doch auch viele Marken hat kommen und gehen sehen, vor allem im Biermarkt, weil, das muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, das ist schon einer der härtesten, der Markt, weil der schrumpft, der ist komplett vergeben, die Preise steigen seit Jahrzehnten nicht, also das heißt, der Verkaufspreis bleibt eigentlich die ganze Zeit gleich und wenn einer seine Preise erhöht, dann sagt der andere, okay, dann gehe ich doch nochmal ein bisschen weiter runter, um dem seine Marktanteile abzugreifen. Also, dass man sagen muss, man ist da eigentlich sehr gefangen und muss extrem nischig bleiben und extrem anders sein, um überhaupt letztendlich das Bier auch an die Leute zu bringen, da man halt eben nicht beim Bier mehr Geld verlangen kann als sehr nah an der Norm. Hm. Weil die Leute halt nicht wertschätzen, okay, ist klein, ist nischig, muss ich unbedingt weitermachen, muss ich irgendwie mehr für bezahlen, ist auch in Ordnung. Wie jetzt im Bereich Beauty oder sonst irgendwas, ist auf jeden Fall einfach sehr begrenzt nach oben da die Preiselastizität und dementsprechend glaube ich, dass wir uns extrem glücklich schätzen können, dass wir überhaupt noch da sind und das liegt womöglich daran, dass wir alles eben anders gemacht haben, als hier in Sonnenschein zu stellen, zu sagen, wir sind die neue dolle Biermarke.
Mhm. Da tauchen jetzt zwei Sachen auf. Das eine ist so eine spontane Frage. Ist dann irgendwie klar, dass euer Geschäftsmodell eine natürliche Wachstumsgrenze hat? Also, weil du ja auch sagst, also ihr seid nischig, ihr seid irgendwie ein bisschen anders und da gibt's ja dann irgendwie, normalerweise gibt's auch in den Gründerstories dann irgendwie so Skalierungsmodelle, wo man sagt und dann irgendwie und immer größer und immer Wachstum. Wie ist denn dann so euer Verständnis von Wachstum? Also jetzt einfach ganz offen gefragt, kannst ja mal überlegen, wie oft du das beantworten möchtest, weil, oder ist es gar kein Thema? Das kann ja auch sein.
Klar, es ist irgendwo ein Thema, weil insofern braucht man im Biermarkt erstmal ein sehr starkes Wachstum, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Darüber sind wir aber hinaus. Plus, jetzt haben wir einen regionalen Markt und da wollen wir auch bleiben. Es wird ganz oft gefragt, ja, wo wollt ihr denn hin? Hamburg, Berlin, München und raus in die weite Welt hinaus? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen regional irgendwie ein Player sein für eben diese, sag mal, Nische. Pils und Helles ist in meinen Augen keine Nische, aber das ist so unser Raum, den wir da einnehmen können. Pils und Helles aus Köln. So, das wollen wir machen. Und ich glaube, da gibt es noch gutes Wachstumspotenzial. Und das halt jetzt ohne einen direkten Gegenspieler zu haben, was auch irgendwie ganz angenehm ist, aber mit Sicherheit nicht einfach. Und dementsprechend haben wir jetzt auch noch weitere Produkte gemacht. Und gleichzeitig können wir mit eigenen Gastronomien noch wachsen. Also wir haben mittlerweile 3 an der Zahl. Und wenn man da ein gutes Konzept einbringt, dann kann man in der Gastronomie auf jeden Fall wachsen, um die Leute auch zusammenzubringen, auch wieder von der Marke zu überzeugen. Und parallel haben wir ja schon im allerersten Laden eine eigene Spirituose kreiert. Wir nennen es Kölsche Koks. Ist im Endeffekt ein Espresso Martini als Shot.
Also so viel zu dem Thema, damit wir das hier mal aufgelöst haben. So viel zu dem Thema Koks-Dealer am Anfang. Also genau, was ist Kölsche Koks? Geh mal gerne drauf ein, ja.
Also es ist ein Espresso Martini als Shot, kommt ursprünglich aus München laut der Saga, wo jemand ein paar kleine Cocktails probiert hat und dann dafür gesorgt hat, dass es den da eben auch als Shot gibt. Und das habe ich so mitgebracht und gesagt, wir brauchen aber irgendwie einen coolen lokalen Namen für unsere Gastronomie, sodass der Name Kölsche Koks daraus entstanden ist. Und das hat halt so gut funktioniert, dass wir gemerkt haben, wir kommen kaum mit dem Espresso ziehen hinterher. Dann gab es eine eigene Schicht für Espresso ziehen. Dann haben wir zu viel Espresso vorgezogen. Der schmeckt dann nach 2 Tagen nicht mehr. Sodass wir irgendwann gemerkt haben, wir müssen irgendwie einen Premix für uns machen, um die Leute auch schnellstmöglich dann glücklich zu machen an jedem Abend. Und daraufhin ist dann das Produkt Kölsche Koks entstanden. Und wir haben gemerkt, wir können das auch in anderen Gastronomien verkaufen. Und auch der Handel kam irgendwann auf uns zu und Ursprünglich war es aber, wie gesagt, eigentlich nur für den Eigengebrauch gedacht. Und daraufhin habe ich...
Alles gut.
Hallo, hallo?
Ja.
Oh, irgendwie hat es gerade abgebrochen. Ich weiß, also was?
Also ich kann nicht sehen.
Ah, okay. Ja, sehr gut. Dann,
Ja, dann setz einfach nochmal ein, bin ursprünglich, also vielleicht hast du deinen Gedanken noch?
Ja. Nach ursprünglich war Kölsche Koks, wie gesagt, nur für den Eigengebrauch gedacht und dann hat sich das so ein bisschen selbst entwickelt, so dass ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, der Markt für Spirituosen scheint nicht ganz so hart zu sein wie der Biermarkt. Also klar, man weiß, in Deutschland sind insbesondere die Getränkeindustrie schon mit allen Wassern gewaschen und es ist nicht so einfach, da mal eben was Neues in den Markt zu bringen. Aber da hat man schon gemerkt, dass man da eher offene Türen einrennt als eben im Biermarkt, insbesondere bei anderen Gastronomien, die immer irgendwie Bierverträge haben und wo man dann schwer dran vorbeikommt, sodass wir gesagt haben, hey, das Produkt passt vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Damit kann man schön auf Festivals gehen und auf größere Events, wo man eigentlich als kleine Biermarke selten eine Chance hatte, weil insbesondere die Biermarken oft große Events sponsern, wo man dann halt gar nicht mehr mit irgendwie mischen kann. Und da kam halt der erste Gedanke auf, hey, vielleicht kann man daraus ein eigenes Unternehmen machen, was dann auch insbesondere getrennt von den Gastronomien halt einfach als Einzelmarke so funktionieren könnte. Und das haben wir jetzt vor 1,5 Jahren gemacht oder mittlerweile fast vor 2 Jahren, dass das rausgetrennt wurde und jetzt eigenständig funktioniert. Und ja, da haben wir sehr großen Spaß dran, weil wir da, wie eben von dir angesprochen, eben dieses Wachstum noch sehen und auch merken, das kann man national vertreiben. Das liegt auch natürlich an der ganzen Logistik, weil Bier sieht man letztendlich in Deutschland immer 2-mal durch die Mehrwegkisten, was natürlich irgendwo nachhaltig ist, aber irgendwo auch nicht, weil der LKW fährt dann auch 2-mal, um so eine Kiste leer wieder zurückzuholen. Also, dass man da bei Spirituosen zwar den Glasmüll wegschmeißt, aber der kann nun mal recycelt werden. Und dementsprechend glaube ich jetzt eher an eine nationale Spirituose als an ein nationales Bier, was irgendwie von null noch in diesem gesättigten Markt hochgefahren wird.
Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne, dann da habe ich auch so das Bedürfnis mal zu fragen. Also irgendwie, das klingt ja alles total schlüssig, was du so erzählst, aber irgendwie schwingt da so mit, so als wenn so, ja, da ist dann irgendwie das passiert und dann war das und dann hat einer gefragt, hier, dann haben wir erstmal selber gemacht, haben gemerkt, 2 Tage Espresso stehen, sagt, macht keinen Sinn. Dann haben wir gedacht, naja, dann müssen wir das irgendwie, also das klingt alles so ein bisschen so wie so, ja, wir haben morgens am Frühstückstisch gesessen und der Nico hat zu, weiß ich nicht, zu seinen Kollegen gesagt, wir sollten das eigentlich mal machen und alle haben genickt und haben es einfach gemacht. Ist das so oder steckt da eben auch irgendwie viel mehr, ich weiß gar nicht, Strategie dahinter, ist so ein großes Wort, aber irgendwie klingt es gerade so locker flockig. Oder täusche ich mich?
Gut, im Endeffekt war es auch so, weil vieles ist durch Corona, durch viel Zeit irgendwie aus Passion entstanden und hat dann in dem Sinne funktioniert, also dass irgendwelche Businesspläne, die wir mal für die Gastronomie geschrieben haben, irgendwie doppelt überboten worden und wir das aber selber nie gedacht hätten. Und dann haben wir versucht, das Geschäftsmodell Gastronomie zu verstehen, dann das Geschäftsmodell Biervertrieb und daraufhin das Geschäftsmodell Spirituosenvertrieb und Marketing und da irgendwie überall unsere Learnings draus gezogen und uns dann überlegt, wie stellen wir uns am besten auf. Also es ist schon irgendwo eine Strategie dahinter, dass man sagt, wir konzentrieren uns jetzt im Vertrieb vor allem auf die Spirituose Kölsche Koks und gehen halt in der Gastronomie da auf das Bier, sodass man da irgendwie so das Beste aus beiden Welten hat. Und da ist uns natürlich nicht alles zugeflogen, aber durch die Learnings in den ersten 5 Jahren können wir jetzt halt mit einer sauberen Strategie halt weitermachen. Und mit Sicherheit gab es dann irgendwann ja die Community auch als, sag ich mal, Idee, Marketing zu machen, aber die erste Wurzel war eben Eigeninteresse. Wir kommen jetzt gerade wieder von unserer Reise aus Portugal, die sich Zappes Reisen nennt. Das ist auch letztendlich aus einer Schnapsidee entstanden, nachdem wir 2 Monate Gastronomie zu zweit gemacht haben, inklusive Sportprogramm morgens um 7. Und dann war man nicht mehr so fit und unsere guten Freunde haben gesagt, wir müssen jetzt mit euch in Urlaub fahren. Und dann saßen wir dann im Haus und die Gruppe hieß Zappes Reisen. Und dann kam schnell die Frage auf, wieso haben wir die anderen Leute, die sonst mit beim Sport sind und abends in die Kneipe kommen, nicht mitgenommen in den Urlaub? Und dann sind wir ein Jahr später das erste Mal nach Portugal gefahren. Und ja, weil man einfach dort merkt, wie sehr man die Leute auch irgendwie an die Community bindet und die auch einfach positive Sachen daraus ziehen, ob es jetzt Beziehungen, Kinder oder was auch immer sind im Nachhinein. Man bringt einfach Leute zusammen und das hilft enorm, einfach um eine coole Community, um eine Marke zu bauen, die letztendlich aber dann auch allen Spaß macht, die jetzt irgendwie nicht gezwungen ist, mit hier, komm in unsere Community, dann kriegst du 10% auf die nächste Bestellung, sondern es ist halt echt, weil da echte Menschen beteiligt sind.
Also da will ich auch nochmal bleiben, weil, wie gesagt, du, ne, irgendwie schwingt das so mit, dass es da so natürlich evolutionär einfach so Dinge entstehen und irgendwie, ne, so irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fast gefühlt ihr nur so auf euer Leben guckt und euch fragt, was könnte man jetzt eigentlich machen oder worauf hätte ich jetzt Bock und daraus irgendwie dann direkt ein Konzept zu bauen. Und gleichzeitig machen wir uns mal nichts vor, 5 oder jetzt vielleicht überschlägig 5 Jahre auch so ein Unternehmen zu bauen, ist sicherlich ja auch mal damit verbunden, dass Momente kommen, wo ihr oder du vielleicht auch sagst, Alter, habe ich jetzt keine Lust mehr zu oder keine Ahnung oder weiß ich gerade nicht oder ist es überhaupt noch das Richtige? Oder ganz offen gefragt, gab es so Momente auch mal, wo ihr auch mal gestruggelt habt und das jetzt nicht nur so irgendwie, weiß ich nicht, ein natürlicher Flow ist von, ja, wo haben wir gerade Lust und das machen wir jetzt einfach?
Ja, mit Sicherheit. Also das kann man, glaube ich, nie ausschließen. Und ich sag mal, ne, die ersten 2 Jahre können auch komplett so durchflutschen und man guckt auch gar nicht so genau hin auf die Zahlen. Solange man genug Geld am Ende des Monats auf dem Konto hat, sagt man einfach weitermachen. Ja, das ist auch völlig fein. Nur dann irgendwann muss man natürlich in ein Controlling reinkommen, wo man dann auch irgendwie sich selber treu bleibt und sagt, okay, ich mache das auch mit einer gewissen Perspektive und nicht nur ins Blaue hinein. Und wahrscheinlich kommt immer der erste Moment so nach 3 Jahren, vielleicht auch erst nach 4 Jahren, wo man sich überlegt, so mache ich jetzt hier gerade das Richtige, weil wie schon gesagt, wir sind in den Biermarkt reingegangen und da wurde man halt eben nicht mit offenen Armen empfangen, sodass man natürlich dann schon überlegt, mache ich hier das Richtige, warum habe ich nicht damals schon eine Protein-Limo gemacht, die jetzt alle gerade machen, weil da gab es halt noch keinen Markt für, sondern ich bin halt einfach ins Haifischbecken, sage ich mal, reingesprungen und guckt, dass ich da irgendwie überlebe. Natürlich hinterfragt man das, aber dann haben wir natürlich versucht, irgendwie da das Beste rauszuziehen und das war halt eben, ne, diese Community, die man halt auch nur um, sage ich mal, ein Bier gründen konnte und eben nicht um irgendwie ein Wässerchen. Ne? Also man muss dann einfach, ja, das ist, glaube ich, immer wieder redirecten, in welche Richtung will man gehen und was funktioniert und was funktioniert nicht. Gleichzeitig muss ich auch zugeben, dass der Moment, als wir 2 neue Gastronomien parallel aufgemacht haben, da kam dann das erste Mal auf, oh, haben wir überhaupt genug Kohle? Ja, jetzt nicht aus Cashflow, aber dafür gibt es dann die Banken. Wenn man 3 Jahre da ist, kann man auch mal zur Bank gehen und dann hat man auf einmal auch eine Finanzierung von der Bank und ab dann merkt man, oh, jetzt ist es ernst. Die wollen ihr Geld zurück, das heißt, es muss funktionieren und dann verspürt man schon einen gewissen Druck und dann flutscht es auch nicht mal eben so durch und man muss halt schon schauen, dass man einen sauberen Plan hat, um alles so entwickeln zu können, dass es am Ende für die Bank Sinn macht, für einen selber Sinn macht und wie noch Zukunft hat und den Leuten Spaß bringt.
Ja, überall nur so Kopfnicker und vollkommen nachvollziehbar. So eine ganz persönliche Frage, weil was du beschreibst, ist ja so totales Unternehmertum. Und jetzt ist mal meine Frage so an dich oder an euch. Also du hast, glaube ich, einen Mitgründer, ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja.
Ja, genau. Habt ihr irgendwie eine, weiß ich nicht, einen familiären Kontext, wo irgendwie so ein unternehmerisches Gen irgendwie vorhanden ist? Sind das irgendwie Dinge, weil, mein, wie du schon richtig sagst, das sind ja alles, du redest da gerade eben, ne, gefühlt so mit einer gewissen Leichtigkeit drüber, aber machen wir uns nichts vor. Also so einen Druck auszuhalten, eine gewisse Resilienz zu haben, wie du schon sagst, in einen Markt reinzugehen, der eigentlich eher ja mit Augenzwinkern ja so viel, zumindest für mich so gefühlt von so alten weißen Vertriebsmännern irgendwie geprägt ist oder auch von Einkäufern, ne, die jetzt eher vielleicht nicht so aussehen wie du. Das muss man ja wollen. Ne? Also plus die Tatsache Gastronomie ist ja, glaube ich, an sich auch schon ultra hart. Machen wir uns auch nichts vor. Also ich höre so viele Aspekte, wo andere Menschen ja vielleicht auch sagen würden, Also diese, ich weiß gar nicht, Resilienz oder diese oder diesen Kampfgeist oder wie auch immer ich das gerade anders beschreiben möchte, den hätte ich jetzt gar nicht. Ist das irgendwas, was du sowieso hast, was ihr sowieso habt? Wie gesagt, ist das irgendwie, wo kommt das her oder hat sich das vielleicht auch verändert oder entwickelt in der Zeit?
Ja, also wie gesagt, die ersten 2 Jahre sind, glaube ich, vor allem jetzt bei uns einfach so dahin geflogen, sag ich mal. Und es hat alles so funktioniert, wie man sich das nie gewünscht hätte. Und es gab auch, wie gesagt, keine klaren Ziele, sodass man auch nicht sagen konnte, okay, wir haben gar nicht das erreicht, was wir wollten. Wenn jetzt Weltherrschaft draufgestanden hätte, dann hätten wir es halt nicht erreicht, stand es aber nicht. Also war es halt völlig in Ordnung, hat halt einfach sehr viel Spaß gemacht. Und gut, jetzt habe ich irgendwie einen Opa, der Unternehmer war, ein Bauunternehmen hatte. Und aber letztendlich war ich darauf eingestellt, den Konzernweg zu gehen. Also ich habe irgendwie Bachelor, Master und Promotion gemacht, um halt im Konzern eine tolle Stelle zu bekommen und da am besten freitags um 16 Uhr den Laptop zuzuklappen und nicht vor Montag 8 Uhr wieder aufzumachen. Wobei ich auch da weiß, je höher man kommt, desto mehr Verantwortung wird dann übertragen und dann ist man da im Endeffekt Unternehmer im Unternehmen und hat da auch viel Verantwortung. Dementsprechend glaube ich, je nachdem, wonach man strebt, ist natürlich die Selbstständigkeit nicht das Einfachste, weil man halt eben eigentlich immer irgendwo unter Druck steht, aber man, ja, dann, wenn man einen Schritt zurücktritt, dann auch weiß, okay, es ist vielleicht gerade gar nicht so schlimm, wie es sich gerade anfühlt. Und ich glaube, das muss man einfach lernen, ne? Und dann hat man auch mal eine schlechte Phase und überlegt sich so, warum bin ich nicht im Konzern geblieben? Weil das wäre alles viel einfacher und dann wird einem klar, dann hätte ich aber nicht die Freiheit zu sagen, ich möchte jetzt mein Produkt in Hamburg verkaufen oder in München verkaufen und ich fahre jetzt einfach mal dahin und treffe den, die eine oder andere und schau mal, was daraus wird, sondern man ist dann schon in einem sehr engen Korsett, wo man dann halt in dem Moment gar nicht rauskommen kann. Und das sind halt so die Vor- und Nachteile, die man da als Selbstständiger halt in Kauf nimmt, ne? Und ich glaube, das muss man schon stark für sich selbst entscheiden, ob man das unbedingt möchte. Und ich glaube, insbesondere, wenn man jetzt nicht gerade das nächste Unicorn baut, dann oder selbst dann, und sein Unternehmen dann verkauft und alles doll gelaufen ist, dann fällt man womöglich ins nächste Loch, weil man nicht mehr weiß, warum man das Ganze eigentlich gemacht hat. Und ich glaube, man muss sich da nicht täglich, aber wahrscheinlich irgendwie monatlich so ein bisschen tarieren, so mit eigenen Zielen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man nicht nur seinen Mitarbeitern Ziele mitgibt, sondern selber auch irgendwo welche hat. Und auch wenn wir hier beyond KPIs sind, irgendwie irgendein Barometer braucht man auf jeden Fall, um halt auch irgendwie in die richtige Richtung zu segeln.
Jetzt sind wir auch bei einem Thema, was ich auch ganz spannend finde, wie du schon richtig sagst. Also das eine ist ja so, ich mache mit meinem Buddy oder so und irgendwie in einer lockeren Community verfolge ich eine Idee, so verstehe ich das. Irgendwie so die ersten 2 Jahre waren davon geprägt. Dann nochmal so eine ganz kurze Frage an der Stelle. Ist es dann sozusagen parallel gelaufen? Also hast du dann irgendwie, also habt ihr sozusagen in der Freizeit erstmal angefangen? Und dann wäre zum Beispiel an der Stelle mal meine Frage, gab es dann irgendwann so diesen einen Moment, so wie so eine T-Kreuzung, wo dann klar war, okay, ich muss zum Beispiel ja diesen Konzernweg jetzt auch offiziell verlassen, weil dann gibt es ja so Hop- oder Top-Momente. Also entweder jetzt all in oder eben es bleibt so eine Art von Liebhaberei, sage ich jetzt mal. Gab es so einen Moment?
Ja, den gab es, aber der war schon recht schnell. Also nach ungefähr 6 Monaten, wir machen ein bisschen Bier und es ist eigentlich noch Corona, aber wir haben jetzt auch schon den Vertrag für die Kneipe unterschrieben. War schnell der Moment, da soll ich jetzt diesen nächsten Job in der Autoindustrie noch annehmen oder werde ich am Ende beiden nicht gerecht? Weil dann wäre das Projekt Bier, also Zappes, hätte nicht funktioniert. Plus ich hätte wahrscheinlich keinen Job im Konzern gemacht, weil ich immer schon mit den Gedanken dabei war, wo kann ich das nächste Bier verkaufen? Und dementsprechend war für mich da klar, ich muss jetzt quasi hier einmal die Entscheidung treffen, will ich es versuchen und wie lange will ich es versuchen und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, weiß ich, wahrscheinlich kann ich die ersten 2 Jahre doch nochmal irgendwo in der Industrie anklopfen und sagen, hey, ich habe da ein verrücktes Projekt gehabt und das hat aber nicht geklappt, bin ich ehrlich, dementsprechend würde ich jetzt gerne lieber wieder als Angestellter arbeiten. So. Der Moment war schon da und ich glaube, da muss man auch recht hart entscheiden, also ob man jetzt Pros und Cons abwägt oder wie auch immer man diese Entscheidung trifft. Man muss sie klar treffen, weil ansonsten geht es meiner Meinung nach schief, weil mehrere Projekte gleichzeitig ist immer extrem herausfordernd und geht meistens eher schief, weil man nicht alles zu 100% machen kann.
Und wenn ich dich jetzt nochmal frage, da die Klarheit hattest du einfach oder ist das irgendwie deine Natur oder ist es vielleicht auch so ein bisschen so eine Art sportlichen, so gibt ja manchmal, kann man ja sportlich drauf gucken, ne? So, ich gehe jetzt in das Spiel rein, so an, kann aber auch verlieren und wenn ich verliere, dann muss ich halt irgendwie quasi wieder ein anderes Spiel spielen. Also wie, wo holst du deine Klarheit?
Ich hatte insofern das Glück, dass ich noch recht jung war und kinderlos und einfach gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? Und ich versuche das jetzt einfach mal, weil da merke ich einfach, da habe ich mehr Passion drin und dann wird das schon werden. Und wenn es nicht wird, dann falle ich jetzt nicht so tief, dass ich dann nichts anderes mehr machen kann. So, ich wusste, okay, ich habe alles gemacht für meine Ausbildung. Das ist quasi mein Fallschirm, den ich letztendlich habe. Und dementsprechend konnte ich dann recht easy diese Entscheidung treffen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt im Studium gemerkt hätte, boah, studieren nervt mich gerade, ich versuche jetzt irgendwas anderes, ich breche jetzt ja knallhart ab und mache was Neues. Da wäre ich wahrscheinlich nicht der Typ für gewesen, aber so, dass ich dachte, okay, es gibt jetzt hier keine weiteren Ausbildungsstufen mehr, sondern es gibt jetzt halt Job und entweder ist der Job, ich mache mich selbstständig oder der Job ist angestellt, da glaube ich, würde man dann, hätte ich es jetzt nicht gemacht, dann vielleicht nach 5 Jahren bereuen, so hätte ich es mal versucht, zumindest so. Und ja, ich glaube, jeder sollte sich irgendwie, zumindest wenn er irgendwie die finanziellen Möglichkeiten hat, die Zeit nehmen. Und wenn es über Stipendien ist, also es gibt in NRW ein Gründerstipendium, was wir auch bekommen haben, da mal zumindest 1.000 Euro im Monat, um zu überleben, dass man weiß, okay, ich habe jetzt einfach mal die Chance, da was zu versuchen. Wenn es klappt, ist cool. Wenn nicht, tut es auch nicht so weh und letztendlich würde man in den 12, 24 Monaten, wie lange man das auch macht, so viel lernen, dass man immer wieder auch gut einen Job als Angestellter oder Angestellte findet.
Und die Frequenz so, Junge, jetzt hast du so studiert und schreibst deine Doktorarbeit und jetzt machst du Bier, das kann doch nicht sein. Gab es solche Fragen auch?
Ja, insbesondere natürlich von meinen Eltern, ne? Also das zu rechtfertigen war natürlich am Anfang gar nicht so leicht und ja, dann will man das aber vielleicht umso mehr einfach beweisen, so ja, wartet mal ab, das wird schon funktionieren. Und wenn man dann auch das erste Produkt in der Hand hat und was zum Anfassen, weil ich finde, es ist immer sehr schwer, so einen Angestelltenjob zu erklären, egal wo man ist. Man erzählt dann 2, 3, 4, 5 Sätze darüber und alle nicken immer fleißig, aber keiner interessiert sich so wirklich dafür. Und deswegen über so einen selbstständigen Job spricht man immer viel leichter, führt aber auch oft dazu, dass du die Leute damit nervst, weil alle wollen immer wissen, was geht bei dir. Und wenn jetzt dein Nachbar halt eben angestellt ist beim Konzern, dann fragt ihn keiner mehr nach dem dritten Satz, was machst du eigentlich genau da? Der hat die Schraube X, das ist meine Verantwortung und die verkaufen wir auch an Y und so, dann ist irgendwie das Thema schnell rum. Und als Selbstständiger hat man halt immer sehr viel zu erzählen, aber auch mit der Gefahr laufen, dass andere davon ein bisschen angenervt sind, weil es dann sehr oft darum geht. Was natürlich wieder Vor- und Nachteile hat, ne? Also das ist, glaube ich, das Leid und das Glück eines Unternehmers zugleich.
Ich will nochmal einen Moment da bleiben und nochmal, nicht weil ich drauf rumreiten möchte, aber tatsächlich jetzt auch nochmal so mit Interesse. Gibt es irgendwas, was du aus der Dissertation oder dem Thema, ich weiß gar nicht übrigens, in welchem Thema du promoviert hast, vielleicht kannst du da jetzt im Zuge der Frage was zu sagen, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, auch wenn das völlig strange klingt, aber das hat mir echt geholfen bei der Gründung des Unternehmens oder taucht immer wieder auf? Also wie gesagt, vielleicht auch nicht, aber einfach mal so ein Interesse halber?
Ja, also es war Maschinenbau. Letztendlich ging es um Produktionsplanung, also den Ausbau von skalierbaren Produktionssystemen und wie man die vorhinein visualisiert bekommt. Ich habe jetzt extra mal den Titel nicht gesagt, weil das dann immer so wie ein Zungenbrecher klingt. Und da kann ich halt vor allem irgendwie dieses Durchhaltevermögen wahrscheinlich rausnehmen. Also ich hatte auch nicht 4 Jahre Bock da drauf. Also man startet da hochmotiviert rein, wie in jedes Startup wahrscheinlich. Und nach 1,5 Jahren denkt man sich, boah, es wäre auch froh, wenn es so langsam dem Ende zugeht. Und dann dauert es aber eben halt noch seine Zeit. Ne? Bei manchen halt eben 3 Jahre, bei anderen 5 Jahre. Bei mir waren es halt 4, dass es komplett durch war. Und da nimmt man schon mit, so wenn ich es durchziehe, dann wird auch was draus und anscheinend bin ich irgendwie der Typ dafür und so ziehe ich da halt irgendwie die Energie raus, wenn mal eine schlechte Phase hat, dass ich sage, okay, also so schlecht können wir ja nicht sein. Es hat ja vorher geklappt und wir haben auch unsere Ziele und wir werden die irgendwie erreichen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das so das meiste ist, was man da mitnimmt. Und klar, inhaltlich, ne, skalierbar klingt immer nett, ist auch irgendwo vergleichbar und vielleicht einfach diese Denkweise in Stufen, sich zu überlegen, okay, wir können nicht jetzt von 0 auf 100 gehen, sondern wir müssen erstmal kleine Zwischenschritte einbauen, um am Ende dahin zu kommen, wo wir hinwollen.
Ich will nochmal bleiben bei so dem Thema und ein bisschen anknüpfen zu dem, was du auch gesagt hast. Also das eine glaube ich ja so, ne, okay, das eine ist ja, okay, du entscheidest dich mit einem Kumpel zusammen, wir machen hier mal irgendwie eine Art von Experiment. Das machen wir irgendwie erst auch nochmal so nebenbei. Irgendwann habe ich verstanden, kommt so diese berühmte T-Kreuzung, ob die jetzt so explizit da ist oder nicht, aber mal zumindest irgendwie eine Art von Entscheidung, will ich da jetzt voll reingehen oder nicht. Und wie du auch schon richtig sagst, du hattest so ein bisschen erwähnt, so der Kontext von meinem Leben war so, ich bin eigentlich irgendwie, kann ich mir das gerade in Anführungszeichen leisten? Ich muss für niemanden anders Verantwortung übernehmen. Also du sprachst von Kindern, Familie etc. pp. Total nachvollziehbar. Und jetzt passiert aber ja Folgendes. Jetzt wird dieses Unternehmen oder das, was ihr da tut, hat insofern einen positiven Ripple-Effekt, als dass es wächst, es wird größer und auf einmal kommt doch so ein Punkt, wo es kommen andere Menschen dazu. Irgendwie muss ich für die ja dann auch wieder Verantwortung übernehmen. Also und zwar im Sinne von Mitarbeitenden oder Mitarbeitern, die jetzt einfach das Unternehmen wachsen lassen. Und auf einmal bin ich doch irgendwie in einer Rolle, wo ich merke, naja, also wenn ich mit mir selber einchecke, Nico, dann bin ich fein. Und jetzt merke ich aber, da sitzen jetzt, ich weiß gar nicht wie viele, von mir aus sage ich jetzt mal 10 Menschen, die gucken mich alle an. Und ich realisiere, dass irgendwie das bei denen die Miete angeht und irgendwie was im Kühlschrank am Wochenende irgendwie ist, auch irgendwie eine Relevanz.
Ja, also ja, mit Sicherheit. Hast du recht, jetzt hat man die Verantwortung für Mitarbeitende, was eine andere ist als für einen selbst oder die Familie. Und das spielt natürlich auch bei Entscheidungen extrem rein, weil wenn man am Ende des Monats irgendwie der Gefahr läuft, keine Löhne mehr zahlen zu können, was für die Leute dann eine extreme, starke, private Einschränkung bedeutet, dann überlegt man sich schon, kaufe ich jetzt dieses oder jenes oder mache ich das Investment jetzt noch? Oder ist das vielleicht gerade zu vage und womöglich habe ich nicht mehr genug finanzielle Mittel Ende diesen nächsten oder Ende des Jahres? Und so hat man da natürlich irgendwo eine gewisse Risikoaversität, indem man sagt, okay, ich muss ja auch Verantwortung in dem Sinne übernehmen, dass ich nicht einfach zocken kann wie im Casino und wenn es weg ist, ist es weg, sondern man muss schon sehr stark darauf schauen, okay, ich muss jetzt hier quasi dafür sorgen, dass die 100x Angestellten am Ende des Monats halt auch ihr Gehalt bekommen. Und dementsprechend glaube ich, dass das einerseits eine schöne Verantwortung ist und andererseits aber natürlich auch einen gewissen Druck erzeugt, den man dann nun eben hat und der von dieser Phase erzählt, wo wir dann 2 neue Gastronomien aufgemacht haben, das heißt 2 Baustellen. Ich kann an der Stelle sagen, Baustellen werden immer doppelt so teuer und dauern doppelt so lange. Und wenn es dann auf einmal eng wird und man eben keine gute Bank als Partner hat, die dann sagt, ja, wir haben ja noch ein bisschen Spielraum, dann tut das schon mal eine gewisse Zeit weh und kann im Zweifel auch nach hinten losgehen. So dass man, glaube ich, schon immer schauen muss, okay, bis zu welcher Größenordnung kann ich hier denn ein bisschen spielen? Und wo sollte ich dann auch mal sagen, nee, das ist jetzt vielleicht eine Nummer zu groß, weil ja man am Ende die Verantwortung trägt, dass die Leute ihre Miete bezahlen können.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen, also mal die Verbindung bauen, weil ich habe ja verstanden, das hast du ja auch erzählt, also einfach heutzutage in so einen Markt reinzugehen wie Biermarkt, das machst du nicht einfach, wenn du sagst, ich will irgendwie nur ein Bier brauen, sondern da musst du schon auch ein bisschen überlegen, wo so eine Nische ist. Und das ist ja auch verbunden mit irgendwie so Brandbuilding oder einer gewissen Identität. Ich habe verstanden, dass er irgendwie so vielleicht anders als andere, das weiß ich gar nicht, irgendwie so dieses Community-Building anders irgendwie angeht und da auch ja eher euch so ein bisschen an euch selber orientiert. Ich sagte ja vorhin schon mal so ein bisschen aus der Zielgruppe für die Zielgruppe. Und gleichzeitig ist es aber ja auch so, wenn ihr ein gewisses Wachstum anstrebt, dann muss das ja vielleicht, und du darfst mich gerne korrigieren, zumindest gefühlt irgendwie so ein bisschen strategischer werden. Und jetzt bin ich mal so bei dem Thema, wenn es irgendwie ein Pitch wäre, ich weiß gar nicht, ob überhaupt, aber wenn es so ein Pitch wäre, was wären so die 2, 3 Sätze, um Zartes Bräu oder Kölsche Koks oder eben irgendwie dieses Konglomerat zu verstehen? Was macht das aus am Markt?
Ja, Da es ja mittlerweile zwei Unternehmen sind, würde ich das, glaube ich, auch recht klar unterscheiden. Und ja, Zappes ist für mich quasi eine ganz besondere Biermarke von Köln für Kölner und die so ein bisschen das gewisse Extra mitgibt, indem man halt die Leute zusammenbringt, die auch am Ende des Tages Bier trinken sollen und wollen und die dann auch noch mit diesem Getränk halt ein verbindendes Element haben. Und ich glaube, das macht's aus und das wird auch dann so von den Leuten nach außen getragen, sodass der Community jetzt auch keine Grenzen gesetzt sind, dass immer alle physisch da sein müssen, sondern das kann man auch sehr gut online bei Instagram, bei TikTok und so weiter darstellen, um einfach den Leuten ein Gefühl von Zusammenhalt zu geben, was man früher in der Kirche bekommen hat, ist heute vielleicht irgendwie unsere Radausfahrt, die dann jeden Samstag stattfindet und man trifft sich dann halt zu dieser Radausfahrt und trinkt danach noch ein Bier zusammen und so entwickelt sich daraus wirklich eine ernsthafte physische Community, die, wenn man sie dann auch noch nach außen trägt, auch von anderen so wahrgenommen wird, ohne dass sie jetzt direkt dabei sein müssen. Mhm. Und bei Kölsche Koks ist es so, dass man da ein Produkt hat, was jetzt im Spirituosenbereich einfach auch nicht mit so einer Sport-Community einhergehen kann. Gleichzeitig stehen wir aber auch bei Zappes schon nicht nur für Sport, sondern halt auch für Events mit Partycharakter, sodass man sagen kann, diesen Partycharakter, den haben wir auf Kölsche Koks übertragen. Und Kölsche Koks steht eben für Musik-Events, Leute zusammenbringen, die Nacht verlängern, indem man ein Schlückchen Koffein mit im Drink hat und einfach auch da die Leute zusammenbringt und das über Kunst und Kultur, die im größten Teil halt Musik ist. Und das sind, glaube ich, so die zwei verschiedenen Spielstätten, die wir da irgendwo haben. Und das eine ist sehr regional und das andere ist meiner Meinung nach national oder dachweit möglich. Einfach weil Spirituose besser zu verschicken ist und so weiter. Und auch das Interesse dafür da ist, das im Skigebiet zu verkaufen, auf der Wiesn in München zu verkaufen oder in Hamburg auf der Ripperbahn mal einen Kölsche Koks zu trinken, weil ist natürlich hart am Wind gesegelt, ist der Name, aber nur so fällt man auf und das ist, was die Leute wollen, irgendwie diesen besonderen Moment dann genießen mit Freunden und physisch zusammenkommen, weil ich glaube, dass durch Corona noch ein bisschen stärker geworden ist und auch geblieben ist, dass Leute wieder diese Zugehörigkeit brauchen, die glaube ich, in den letzten Jahrzehnten von der Kirche irgendwie ausgegangen ist und immer weniger wurde. Und dann war Corona so als absoluter Tiefpunkt, dass sich niemand mehr überhaupt in Gruppen getroffen hat. Das hat extremes Umdenken eingeleitet und ist, glaube ich, heute umso wichtiger. Und bei manchen findet das halt physisch statt, aber bei ganz vielen auch einfach in diesen sozialen Medien, wo sie sich dann irgendwo tummeln und gleiche Themen besprechen und vielleicht auch gar nicht unbedingt auf so einem großen Festival sein wollen, aber sehen wollen, wie war es denn auf Videos, ne? Und so, das, ja, versuchen wir so ein bisschen miteinander in Einklang zu bringen.
Genau, ich hatte ja gesagt, so, dass der Blick nach draußen und jetzt ist so meine Frage, vielleicht ist das so irgendwie eher mein Thema, was heißt auch, was immer mein Thema heißt. Ich finde das ja immer auch spannend. Ne, jetzt seid ihr seit 5 Jahren am Markt. Du hast selber schon gesagt, es ist so aus dem Stadium, zwei Kumpels machen irgendwie lustige Sachen zusammen. Exponentiell vielleicht auch gerade, was die Menschen, die da mitwirken, gewachsen. Und gibt's irgendwie so Sachen, wo ihr sagt, wir haben auch so vielleicht wieder so T-Kreuzungen gehabt, wo wir gemerkt haben, dass, jetzt einfach kommen ein paar Leute dazu, damit wir das dann hinbekommen. Eher so Richtung, wir mussten uns auch überlegen, wie organisieren wir uns eigentlich nach innen, damit wir zum Beispiel das, was du da erzählst, auch zu einem gewissen Maß verlässlich, professionell und so weiter auch erfüllen können. Also das Thema so eine, was so professionell im Außen wirkt, muss ja irgendwie auch einen Spiegel im Innen haben. Nennen wir es mal irgendwie so, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Unternehmenskultur, dann ist das ein großes Wort, aber auch da gibt's ja so identitätsstiftende Sachen. Habt ihr euch da irgendwie so ganz bewusst mit auseinandergesetzt oder purzelt das auch eher so emergent und evolutionär raus, weil irgendwie so sagst, ich bin halt der Nico, ich habe halt eine Idee, die sein sollte und das erzählen wir und im Moment funktioniert.
Ja, ich glaube, das sind so Themen, die dann wirklich automatisch nach 3-4 Jahren mit einem gewissen Wachstum einhergehen, dass man merkt, okay, wir müssen das hier in gewisser Weise professionell organisieren. Da konnte ich natürlich aus meiner Konzernzeit irgendwie mitnehmen, wie macht man Weeklies, Monthlies und wann sollte man sich wo treffen, was ist der Austausch, wer hat welche Aufgaben, welche Ziele mit Organigramm und so weiter. Ich glaube, das haben wir dann alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, um uns dann aber auch immer mal wieder professionell nochmal dazu beraten zu lassen, was nie perfekt funktioniert. Und ich glaube, es gibt auch die verschiedensten Führungsstile, die, glaube ich, in Unternehmen halt funktionieren können. Also bei uns ist es recht, ja, flach von der Hierarchie her schon immer gewesen und durch die Gastronomie wird es wahrscheinlich auch immer so bleiben, so dass man da eigentlich versucht, mit allen auf Augenhöhe zu begegnen, was aber dann auch dazu führt, dass man oft nicht hart genug sein kann, weil dann doch die Grenzen überschritten werden, so dass man da halt dann irgendwann mal klar sagen muss, okay, bis hierhin und nicht weiter und wir können auch immer uns duzen und immer cool sein und wir können auch mal ein Bierchen zusammen trinken. Aber das kannst du jetzt nicht bis zum Exzess ausnutzen, sei es jetzt während deiner Schicht irgendwie zu viel trinken. So, das kannst du einmal machen, aber wenn du es zweimal machst, dann bist du halt weg. So, ich glaube, das ist heutzutage noch schwieriger, da einen guten Stil zu finden, als es früher mal war, wo halt Hierarchien klar waren, was jetzt nicht unbedingt besser sein muss, aber das ist heutzutage einfach nicht mehr gewünscht und passt auch oft nicht und passt wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht zu mir, aber man muss halt schon, ja, da seinen Rhythmus finden, um sich da auch ständig selber weiterzuentwickeln, weil oft ist es so, es plätschert so vor sich hin und man denkt nicht über das große Ganze nach und vor allem nicht über die internen Prozesse, aber solange die nicht sauber sind, wird es nach außen hin ganz schwierig mit der gesamthaften Kommunikation, weil ich sehe unsere Mitarbeitenden jetzt eher als so den internen Circle von unserer Community, weil die erleben es jeden Tag am meisten und die sollen ja am besten in ihren kleinen Communities, Familien, wie auch immer, erzählen, dass sie eine gute Zeit haben und nach außen tragen, was wir verkörpern wollen und eben nicht sagen, ja, die erzählen immer auf den sozialen Medien, wie geil alles ist, aber intern ist Horror, sodass, ja, das funktioniert dann auch nicht.
Mhm. Und ich stelle jetzt mal eine persönliche Frage, kannst ja überlegen, welchen Grad der Offenheit du wählst. Also hast du selber in so einem Prozess auch schon festgestellt, du hast ja gerade erzählt, so ja, irgendwie kriege ich ja dann doch, ohne dass ich es vielleicht proaktiv mache, so eine Rolle zugespielt. Also irgendwann wird man ja auch zu eher einer Projektionsfläche, ja, das ist der Chef. Und so, wo du auf einmal merkst, dass du selber so für dich selber so ein Update fahren musstest, um zum Beispiel auch zu so vielleicht für dich selber festzustehen, okay, um hier tatsächlich dieses Unternehmen zu führen, muss ich mich zum Beispiel an der einen Stelle entkoppeln, wo ja vielleicht so ein Teil von uns eher sagen würde, ja, ich würde jetzt ganz gerne einfach weiter mitmachen, kann das aber aus der Rolle vielleicht gerade nicht mehr. Also ich weiß, so wie ich meine, fast so eine natürliche Distanz bauen, wo eigentlich so der Nico als Mensch sagen würde, ich wäre gerne näher dabei, aber irgendwie sagt mir meine Rolle gerade, ich kann das nicht mehr tun. Gab es so Momente oder gibt es so Momente?
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir jetzt eben zwei Firmen sind, muss ich halt sagen, okay, ich kann mich eigentlich nur voll, wie zu Anfangs, voll auf den alten Job und auf ein Unternehmen zu gründen konzentrieren. Konzentriere ich mich jetzt stark auf das eine Unternehmen und habe natürlich trotzdem meine alten Aufgaben im anderen Unternehmen abgegeben. Aber viele wissen, dass ich dann doch das eine oder andere vielleicht noch kann oder übernehmen könnte und krieg Fragen gestellt, so dass man dann jetzt gerade in der Gastronomie, wo ich mich rausgenommen habe, im laufenden Betrieb gefragt werde, kannst du mir mal eben am Handy zeigen, wie das hier geht? Und ich habe mich dann bewusst dazu entschieden zu sagen, nein, ich kann das nicht. Obwohl ich genau wusste, wie es geht, muss man aber da klare Grenzen setzen, weil ansonsten kommt man nie raus. Also dann wird man für immer in diesen Aufgaben halt stecken bleiben, weil die Leute wissen, okay, da wird es eine Antwort geben, also frag's einfach wieder. Und das muss man dann schon recht hart spielen und das klingt ja so, als hätten wir das so ganz super easy hinbekommen. So einfach ist es natürlich nicht, aber ich glaube, auch da ist es wichtig, dann zu überlegen, okay, was sind denn jetzt hier meine Aufgaben als Gründer? Will ich CEO sein und hier einfach nur führen und ein bisschen über die Zahlen gucken oder bin ich der CFO und gucke hier ganz genau auf die Zahlen oder was bin ich im Unternehmen? Ich glaube, da sollte man sich schon sehr drüber im Klaren sein und das auch genau runterschreiben, wer macht was, weil ansonsten wird es gerade, wenn es nicht mehr so eindimensional ist, recht komplex und das führt dann halt nur zu Unmut, wenn unklar ist, wer welche Aufgaben macht.
Mhm. Und wenn ich jetzt mal bei dem Gründerteam bleibe, wie habt ihr so eine klare Aufgabenteilung? Also jetzt, ich weiß gar nicht, entweder so der eine macht das eine Unternehmen und du machst jetzt das andere Unternehmen oder gibt es irgendwie auch vielleicht so eine natürliche Ordnung, die sich bei euch sowieso ergeben hat, so Wir waren eh total komplementär, so im Sinne von haben uns super ergänzt und das hat sich natürlich ergeben. Oder gab es auch so einen Moment, wo ihr auch gesagt habt, wir müssen das hier mal ein bisschen methodisch sauberer glatt ziehen?
Ja, also es ist schon so, dass wir ein eher komplementäres Team sind, was, glaube ich, enorm hilft. Und ich glaube, das sollte man auch immer versuchen, in einem Gründerteam so darzustellen. Also es klingt immer so banal, aber langfristig ist es enorm wichtig, dass nicht beide oder drei Leute das Gleiche können und sich dann halt die Aufgaben wegnehmen, die sie gut können. Sondern, also ich sag mal, wir haben uns so aufgeteilt, dass der eine macht eher so quasi die Stimme nach außen und innen und der andere kümmert sich um die Details. Und das hat, glaube ich, bei uns schon sehr gut geklappt. Und dann gab es aber natürlich auch viele Überschneidungen, die wir so mit der Größe und dem Wachstum so auseinander dividiert haben, dass man sagt, okay, das sind meine Aufgaben, das sind deine Aufgaben. Jetzt hat man zwei Unternehmen, wo halt dann ähnliche Aufgaben anfallen. Und jetzt haben wir jetzt gesagt, okay, der eine macht das eine Unternehmen, der andere das andere, aber die Aufgaben, die dem da liegen, die macht der da noch und die Aufgaben, die dem anderen halt da liegen, der macht die da noch, sodass es dann, ich sag mal, so eine 80-20 Überschneidung immer noch gibt. Und das funktioniert jetzt für uns erstmal ganz gut, ist aber natürlich auch irgendwie eine ganz besondere Konstellation.
Mhm. Was ist so, jetzt werde ich mal ganz persönlich, was ist so besonders an eurer Konstellation? Jetzt sind wir ja unter uns, du kannst ganz offen sprechen.
Ja, ich glaube, besonders ist, dass das eine jetzt ein sehr stark gastronomiegetriebenes Unternehmen ist, was sehr stark vom Daily Business einfach abhängt. Und das andere ist ein Produkt im Namen von Kölsch Koks, was sehr stark in Richtung Vertrieb und Marketing und Events geht. Und dann gibt es irgendwie die Überschneidung mit Events, aber grundsätzlich sind das zwei völlig verschiedene Unternehmen, die nicht mehr so viele Überschneidungen haben, wie sie nach außen wirken. Und dementsprechend muss man da schon recht stark schauen, wer macht wirklich was, sodass am Ende nichts hinuntergeht. Und wie trenne ich auch diese beiden Unternehmen fair, dass nicht die Investoren in das eine Unternehmen sagen, ey, das passt aber eigentlich gar nicht da rein, warum bezahlen wir das? Das müsste eigentlich da so. Das ist schon recht irgendwie speziell, sag ich mal. Mhm. Kann aber natürlich sein, ich kenne jetzt nicht alle deine Gesprächspartnerinnen, aber eventuell ist es bei vielen so. Nur für mich habe ich gemerkt, okay, ich brauche da irgendwie eine klarere Trennung, um überhaupt alles so durchdenken zu können, dass es am Ende auch für die anderen, die mit dabei sind, noch erkennbar ist, so wer ist hier für was verantwortlich. Weil ich glaube, man dann, ne, wenn man jetzt noch immer mehr macht und noch irgendwie die 17. GmbH gründet, dann wird es schnell so, dass es am Ende nicht gut gehen kann.
Hm. Wobei, also erstmal vielen Dank für die Antwort. Was ich eigentlich meinte, war jetzt ganz speziell du mit deinem Mitgründer. Also wo du jetzt sagen würdest, was ist das so, was es so speziell macht aus deiner Perspektive? Was ist es das, was so diese spezielle Verbindung, ich weiß gar nicht, ist es eine spezielle Verbindung, die ihr beiden habt? Deswegen sagte ich ja gerade mit Augenzwinkern, wir sind ja unter uns, du darfst ganz offen sprechen.
Ja, also wir haben uns kennengelernt auf einer Skilehrerausbildung, was vielleicht ganz lustig ist, weil es die einzige Verbindung zwischen der Uni Köln und der Uni Aachen ist. Und da haben wir uns sehr gut verstanden, das ist jetzt auch über 10 Jahre her. Und dann irgendwie 5 Jahre später kam er mit der Idee um die Ecke, dass er die Brauhaustouren auch in München machen will. Dann habe ich da für ein paar Monate besucht. Und daraufhin, war irgendwie diese Verbindung wieder enger und man hat wieder mehr philosophiert. Und ich glaube, gerade dieses Ergänzende, dass man halt eine Überschneidung hat, dass man irgendwie Bier als schönes Hobby ansieht. Das hat dazu geführt, dass wir gemerkt haben, oh, man würde auch ein gutes Gespann abgeben, weil nicht beide genau das Gleiche immer denken, sondern verschiedene Ideen haben plus verschiedene Aufgaben wahrnehmen können. Und ich glaube, so diese beiden Pole ziehen sich dann so ein bisschen an.
Und glaubst du, dass diese, bleiben wir da aber nochmal ein bisschen, glaubst du, dass diese, ich sag jetzt mal, diese Schwingung, die ihr beiden da habt, dass die sich irgendwie auch im Unternehmen so ganz konkret wiederfindet? Weil das ist auch irgendwie eine rhetorische Frage, weiß ich gerade nicht, aber.
Ja, mit Sicherheit. Also das ist halt, wie gesagt, so aufgeteilt, dass er da auch die interne Rhetorik macht und mit den größeren Mitarbeitergruppen spricht und ich führe eher Einzelgespräche und so schaut man halt das, man sich halt da einfach sehr ergänzt, ne? Und einfach auch nach außen hin zeigt, okay, Ich bin eher so der Typ, er ist eher so der Typ, das machen wir bei Vorträgen, das machen wir vor der Kamera, weil wir halt irgendwie so genau wissen, dass die Leute es auch spannend finden, wenn man da zwei verschiedene Typen hat und eben dann nicht so ein geklonter Zwilling steht und beide immer sehr ähnlich sind, sondern ja, ich ihn vor Aufgaben stelle, wo er, ich weiß, dass er die verkacken wird, sage ich mal, dann finden die Leute das natürlich umso lustiger, als wenn ich jetzt sage, ja, mach doch das und das und alle wissen ja, das ist ja irgendwie seine Paradedisziplin, ne? Und ja, ich glaube, es ist so ein bisschen die Dynamik, die dadurch entsteht, dass wenn man verschieden ist, dass man da auch in den Sachen mehr vielleicht nicht so gut kann, dann auch besser wird.
Und weil nochmal so ein bisschen der Link auch ja zu dem Format Beyond, glaubst du, dass das so eine Art von Beyond ist? Also hätte man euch beiden auch casten können, so im Sinne von, man guckt sie auf dem Papier, so Skills von dem Nico an und wie heißt dein Partner?
Maxi.
Genau, und man guckt sich jetzt so den Profil von dem Maxi an und dann sagt man irgendwie so, ne, wie das ja manchmal so gemacht wird und dann macht man da so ein Profiling, dann legt man die nebeneinander und sagt hier, perfektes Match. Oder glaubst du, dass da auch so Beyond, weiß ich nicht, Dynamiken sind, wo man sagt, die kannst du nicht rechnen, die kannst du nicht erklären, die sind irgendwie da und wir können sie beide nicht erklären, warum es funktioniert?
Ich glaube, dass man die nicht erklären kann, weil, also jetzt auf dem Papier ist er BWLer und ein Maschinenbauer und aber auch mit einem großen Wirtschaftsanteil im Studium. So, das ist erstmal so sehr ähnlich. Und wenn man jetzt das nebeneinander legen würde, würde man sagen, ja, zu ähnlicher Typ. Das wird jetzt keine ergänzende Rolle irgendwie sein für den einen oder für den anderen, sondern die sind sich zu ähnlich. Und ich glaube, um so einen Beyond-Moment zu bekommen, muss man Leute mindestens mal 1-2 Minuten casten und mit denen persönlich reden, um dann zu verstehen, okay, wie ist der wirklich? Und dann kann man, glaube ich, ein Matchmaking machen, aber auf dem Papier halte ich das für fast nicht möglich, da jemanden zu so richtig einzuordnen.
So ein bisschen, um den Flieger unseres Gesprächs auf die Landebahn zu bringen, so ein bisschen das Bild, noch eine Frage so zum Abschluss. Ist es so, als gefühltes Kölner Unternehmen eine Kooperation mit dem FC zu haben? Ist das der ultimative Ritterschlag?
Mit Sicherheit, ja. Ist das ein sehr großer Schritt für ein Kölner Unternehmen? Jetzt ist ja die Frage, was ist der Preis dafür? Also ich kenne die ein oder andere Zahl, die da durch den Raum mal geflogen ist, was das denn auch bedeutet. Ich sag mal, mit Bier könnte es schwierig werden. Also vor allem finanziell, aber auch logistisch, weil es halt einfach schon eine Mammutaufgabe ist, was da an Bier angekarrt werden muss und auch was da an Versorgung und so weiter passiert. Es ist ja vielleicht ein großer Traum, da eventuell mal als Submarke zu existieren, aber wir wollen den Kölnern ja auch nicht ihr Kölsch wegnehmen, dementsprechend wären wir da auch eher eine Ergänzerrolle, sag ich mal. Und für Kölsche Koks könnte ich es mir schon gut vorstellen, wenn auch an den Theken im Stadion wird es keinen hochprozentigen Alkohol geben, sodass man da dann eher sagen würde, ja, man ist Partner und das irgendwie für die Logen oder sonst irgendwie, dann wäre das schon irgendwo ein Ritterschlag, aber man muss sich da recht genau überlegen, will ich das denn überhaupt zu dem Preis oder ist es halt auch vielleicht einfach nur fürs Ego? Also das muss man, glaube ich, schon genau überdenken, weil es ist cool, keine Frage und ich gehe auch gerne zum FC, aber man muss halt sich schon überlegen, macht das wirtschaftlich auch Sinn oder mache ich das jetzt dann irgendwie für mich, um da ja irgendwie in der Gunst anderer zu stehen oder sowas.
Und eine ganz persönliche Frage, das habe ich nur gesehen, irgendwie kannst du mich gerne korrigieren, da kann ich im Shop irgendwie ein Frühkölsch-Gedeck oder Schock-Gedeck oder so irgendwie kaufen? Wie kommt denn das zustande, wenn ich mal fragen darf?
Also dieses Schockgedeck, das ist nicht in unserem Shop, sondern es gibt einen expliziten Shop, der nur diese Schockbesteck-Sachen macht. Also der macht irgendwie einen 3D-Drucker Schockbesteck. Wir sind ein Partner und Früh ist da ein Partner und sie wollten nicht noch mehr Kölsch-Sorten mit reinnehmen. Deswegen haben sie uns mit reingenommen. Und das wird im 3D-Drucker gemacht und wir haben die auch anfangs bei uns in der Kneipe verteilt. Dann festgestellt, dass sie eigentlich nur geklaut werden. Jetzt gibt es sie nur noch online. Und ja, daher kommt das.
Ah, schau mal, okay. Alles klar, dann, das ist tatsächlich, war mir in der Klickfolge, war mir das gar nicht so klar. Jetzt, wo du das erklärst, macht das natürlich total Sinn. Ich fand das nur eben tatsächlich eben total, das muss ich unbedingt mal fragen, also wie das denn funktioniert, dass man ja dann doch irgendwie mit einem zumindest gefühlten Wettbewerber, vielleicht auch in einer anderen Größenordnung irgendwie da irgendwie so eine Kooperation macht. Aber nochmal, Salto zurück ist ja gar nicht so, habe ich verstanden. Jetzt noch eine Frage, das ist tatsächlich so ein bisschen der Abschluss. Okay, gibt es denn irgendwie so die Idee, wie denn so, keine Ahnung, in 3 oder 4 oder 5 Jahren sich das alles entwickelt haben soll? Oder bleibt es irgendwie bei so einem gefühlt evolutionären Prozess? Wir gucken mal, was so kommt. Irgendwie vertrauen wir darauf, dass, wenn irgendwas entstehen soll, das schon auch um die Ecke läuft und wir irgendwie nur gucken müssen, dass wir aufmerksam genug sind, um es mitzukriegen, um dann zu überlegen, ob wir es machen oder nicht.
Ich sag mal, für die Gastronomie gibt's schon den Plan, dass man weiter wachsen will, sprich noch neue Outlets dazu nehmen möchte, so dass man da auf eine gewisse Größe kommt, die dann auch einkaufsseitig etc. irgendwo Spaß macht, die aber immer noch handelbar ist in der Größe, die wir dann anstreben. Und für Kölsche Koks gibt's schon die klare Strategie, dass wir auch über Köln hinaus bekannt werden wollen und dementsprechend auch Absatz generieren wollen. Und das hat jetzt dieses Jahr gut geklappt, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns stark auf Köln, machen Testballons in Hamburg, in Berlin und in München und wissen, es würde auch in anderen Kreisen Deutschlands funktionieren und dementsprechend das nächste Jahr jetzt eher davon geprägt sein, dass wir da schauen, dass wir da weiterkommen und weiter aber trotzdem hier bei uns in der Region unsere Stärke halt mit der Lokalität ausspielen. Und mittelfristig sehe ich das Unternehmen halt in der Größe, dass es sich selbst trägt und irgendwie weiteres Wachstum aufweist. Und ja, klar, schaut man dann auf Wettbewerber. Ich glaube, Jägermeister ist deutlich zu hoch gegriffen. Da finde ich den Lifestyle-Aspekt ganz spannend, dass wir aus dem eigentlich nicht wohlschmeckenden Getränk so einen Erfolg gemacht haben. So alle Achtung dafür. Und dann parallel schauen wir auf Berliner Luft, was immer das Totschlagargument ist. Bei Kölsche Koks denken alle an Köln. Ja, aber bei Berliner Luft denken auch alle an Berlin und wird trotzdem auch in Österreich getrunken. Also da gibt es schon irgendwie gewisse Vorbilder und wo man jetzt sagen könnte, hey, wir haben gerade ein super Momentum und ein Produkt, was am Zahn der Zeit ist und dementsprechend glaube ich daran, dass wir da in den nächsten 2, 3 Jahren eine deutlich relevantere Größe erreichen, als wir sie bisher schon haben. Und bisher läuft es super und dementsprechend glaube ich daran, dass es auch noch weiter so geht.
Joa, Nico, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir auch für die Offenheit. Also ich fand das irgendwie ganz spannend, alles auch zu hören. Vor allen Dingen auch, was mich so total beeindruckt hat, und das darf ich jetzt sagen, weil ich ja ungefähr 2 Monate älter bin als du, mit welcher Leichtigkeit, irgendwie zumindest gefühlt, du auch über die Dinge sprichst, wo manchmal ja von außen es irgendwie so unglaublich strategisch schwer und so wirkt und irgendwie zumindest gefühlt, sage ich ja vom Zuhören, irgendwie ich so den Eindruck habe, als wenn ihr ziemlich klar seid, was ja wahrscheinlich sogar einer der wichtigsten Attribute ist. Du hast sogar ziemlich, wie ich finde, schön auch ausgedrückt, so Klarheit bedeutet auch immer Wirksamkeit, irgendwie so als wichtigen Seismographen im Unternehmen. Und das würde ich jetzt noch sagen, je klarer wahrscheinlich der Unternehmer oder die Unternehmerin ist oder eben die Unternehmer sind, desto klarer kann auch die Organisation sein. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass ihr ziemlich klar seid und ja. Danke für deine Zeit, wie gesagt, und für die schöne Geschichte, die uns du erzählt hast.
Ja, vielen Dank für das schöne Feedback. Also ich betrachte das ja selten so von außen, wie wir das so machen und freue mich aber auch über jede Kritik. Wenn du da noch Tipps hast, dann schick gerne alles rüber.
Das machen wir jetzt off the records, also von daher vielen Dank.
Danke dir, mach's gut.
Und das war Beyond KPI. Der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal